Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Und wenn unser Redaktionsplan passt, wie wir uns das vorstellen, dann zur letzten Ausgabe des Schreibcast im Jahr 2024. Gerade so noch. Das müsste hier online gehen, so kurz vor Jahreswechsel, vermute ich. Wir sind ein bisschen früher, wir sind noch kurz vor Weihnachten. Hallo Birte.
Hallo Dennis. Muss ich das echt nochmal, jetzt gucke ich mir 16, ja. Oder?
Ja.
24, ja.
Ja, ja, sollte passen. 30. oder so müsste diese Episode online gehen, wenn das alles ja. So klappt. Wir sind nämlich ausnahmsweise mal wieder...
Doch, du hast recht.
Mhm, ja. Wir sind ausnahmsweise nehme ich mal wieder halbwegs on par mit vorproduzieren, damit wir über Weihnachten dann auch mal ein paar Tage abschalten können, beziehungsweise ich bin gar nicht da für ein paar Tage und dann wird es mit dem Aufnehmen auch schwierig. Ja, genau. Aber wahrscheinlich müssen wir keine große Pause einlegen.
Ich finde das ja eh gut, immer so ein bisschen vorproduziert zu haben.
Ja.
Passiert ja Leben.
Ja, genau. Daraus speisen sich ja meistens unsere Sommerpausen. Wir wollen heute, ich traue mich fast gar nicht, es anzukündigen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehört, weil die Episode noch gar nicht draußen ist, wie du das im Schnitt der letzten Episode gelöst haben wirst, wo wir ebenfalls schon ankündigen am Anfang, dass wir über roter Faden reden, nur um dann nicht über roter Faden zu reden.
Und du sagst, dass wir das schon mal gemacht haben.
Und ich sage, dass wir das wahrscheinlich schon mal, habe ich das gesagt? Ja, ich dachte, dass wir es schon mal gemacht haben, aber ich keine Beweise dafür finden konnte. Naja, deshalb reden wir heute über roter Faden. Und wir haben glücklicherweise auch nichts anderes erlebt seit dem Aufnehmen der letzten Folge, das dazwischen kommen könnte. Oh nein, oder doch?
Nein, nichts
hast
anderes
du was
erlebt.
Hast du was erlebt, was du in 2 Minuten zusammenfassen könntest?
Nein, alles in Ordnung. Aber wir hatten ja schon, wir haben ja was erlebt. Wir hatten eine Woche.
Ja.
Okay, aber let's talk about roter Faden.
Mhm.
Und genau, ich habe mir, mich würde tatsächlich total interessieren, wie löst du das mit dem roten Faden einhalten in längeren Texten, die du schreibst?
Ach du meine Güte, okay, wir sind bei Minute 2 und gehen gleich mitten rein ins Eingemachte. Eieieiei.
Okay, war das falsch?
Nee, ich bin einfach nur nicht drauf vorbereitet, da jetzt schon eine kluge Antwort zu geben.
Dann können wir ja anders fragen, dann frage ich dich anders, pass auf. Was rätst du Menschen, die in die Schreibberatung zu dir kommen, wie sie das mit dem roten Faden lösen können?
Ah ja, das funktioniert besser. Dann muss ich nicht über mich sprechen und
ja,
genau. Fehler.
Als gute Beraterin weiß ich das doch.
Ja, ganz genau. Sondern was ich anderen Leuten empfehle. Ja, tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass ich mich selbst auch nicht mal mehr für einen guten Berater für roten Faden halte, interessanterweise, weil das ist wirklich eine meiner Schwächen bei meinem eigenen Schreiben. Weil ich ja ein explorativer Schreiber bin und während dem Schreiben nachdenke, ist roter Faden für mich immer ein ganz, ganz großes Problem. Weil bei mir entsteht Struktur erst während dem Schreiben und nicht vor dem Schreiben. Und ich habe das Gefühl, dass das sehr, das ist eine der großen Überarbeitungskategorien, die ich in meinen eigenen Texten habe. Und deshalb tue ich mich tatsächlich auch immer ein bisschen schwer damit, das anderen Leuten zu beraten. Also da merke ich wirklich so im Sinne von, oh Gott, also so aus meiner eigenen Erfahrung kann ich wirklich überhaupt nichts beitragen. So.
Naja, aber das ist ja auch ein Beitrag zu sagen, okay, du bist eher strukturschaffend beim Schreiben.
Oder strukturfolgend, genau.
Oder strukturfolgend, also es ist, diese Begrifflichkeiten verwirren mich total, weil für mich würde das tatsächlich eigentlich das bedeuten, aber ja, du hast recht. Also für mich, tatsächlich ist es für mich ultra verwirrend, weil es für mich in meinem Logikverständnis genau andersrum funktioniert als Definition, weißt du?
Du würdest es so sehen, Struktur schafft man vor dem Schreiben und das wäre strukturschaffend und strukturfolgend wäre, man folgt während dem Schreiben einer Struktur.
Okay, lass mal sagen, erklär doch mal ganz kurz, was bedeuten diese Begriffe? Strukturschaffend, strukturfolgend und wo kommen die her?
Ja, also für mich ist strukturschaffend das, was ich bin, nämlich ich schaffe Struktur während dem Schreiben.
Ja, das habe ich doch gesagt. Siehst du?
Ja, okay, aber dann meinen wir das Gleiche. Ja. Dann meinen wir es gar nicht andersrum.
Von wem sind die Begriffe?
Uff, keine Ahnung.
Sind die von Keseling?
Ach du meine Güte, ist ja wie eine Klausur heute.
Ich weiß es gerade nicht, von wem die sind.
Lass mich das recherchieren.
Willkommen im total professionellen Schreibcast.
So. Struktur folgend und Struktur schaffend. So, ich ziehe jetzt Quellen der Uni Dresden zu Rate aus dem Schreibzentrum. So, wo ist eure Referenz? Ah, eure Referenz ist Grieshammer. Ja, aber das ist natürlich nicht. Okay, aber da kommt. Das ist ja die Zusammenfassung. Ja, genau. So, also das ist halt aus dem Zukunftsmodell Schreibberatung. Hast du das da?
Nee, ich habe gerade.
Ah, ja. Da müsste eigentlich auch irgendwas dazu drinstehen.
Also, wir sind jetzt über Video miteinander verbunden.
Ach so, ja.
Ich habe gerade das Buch gezeigt in die Kamera. Schreiben. Grundlagen zur Theorie, Didaktik und Beratung, was einfach wahnsinnig gut ist von Stefanie Dreifuss und Nadja Sennewald. Da hast du, glaube ich, damals auch als studentische Hilfskraft noch mitgewirkt.
Genau,
ne?
Genau. Da waren wir so in Korrespondenz und Lektorat eingebunden. Immerhin haben wir es genau, also das kann ich jetzt schon mal, während du vielleicht auch guckst, schon mal sagen. Es ist so, wie wir es, also so wie wir es uns denken, ist es richtig. Das planende Schreiben wäre strukturfolgend und strukturfolgend bedeutet erst eine Struktur erstellen und diese sich dann an diese halten während dem Schreiben. Und strukturschaffend ist eben drauf losschreiben, während dem Schreiben eine Struktur aufbauen. Das ist mein Schreibtyp. Strukturfolgend funktioniert bei mir nicht. Und eine große Diskrepanz entsteht ja tatsächlich daraus, zumindest in Beratungskontexten ganz häufig, finde ich, dass Schreibende mehr Strukturfolger oder mehr Strukturschaffende sind, aber gerne der jeweils andere Typ wären. So. Oder sich denken oder vielleicht nicht mal mehr es gerne wären, sondern denken, dass sie der andere Typ, dass sie genau der andere Typ sein sollten für erfolgreiches Schreiben.
Genau, und dass der andere, dass es eine richtige Art und Weise gibt zu schreiben.
Ja. Bei Abschlussarbeiten, also je weiter die Leute kommen, auch bei Doktorarbeiten habe ich das Gefühl, dass Menschen schon irgendwie dann eine Sehnsucht danach haben, strukturfolgende Schreiber zu sein. In dem Sinne, dass sie gerne wirklich schon im Vorfeld wissen würden, wo die Reise hingehen soll. Was ich total nachvollziehen kann bei längeren Texten. Mir ging es ganz genauso, als ich meinen Dissertationsversuch gestartet habe. Da habe ich dann auch angefangen zu sagen, so, naja gut, ich muss ja jetzt auch erstmal ein Exposé schreiben. Dann muss ich ja eigentlich strukturfolgend schreiben und erstmal aufbauen und überlegen, was ich machen möchte. Hab dann aber ehrlicherweise während dem Schreiben super schnell gemerkt, dass ich das irgendwie auch bei allen Ambitionen nicht hinkriege und mein Exposé halt auch irgendwas Ausgedachtes war im Sinne von, ja, gucken wir mal, ob ich dann dahin kommen werde während dem Schreiben.
Scheinbar ist es so, dass Struktur schaffen und Struktur folgend die beiden Pole von Ordners 12 Strategien darstellen. Ich hätte jetzt behauptet, dass es noch einen anderen Kontext gibt, aber es ist auch egal.
Ja, man kann das im Ordner. Man kann das so halbwegs einteilen. Ich würde sagen, bei diesen Polen, bei diesen Schreibstrategien würden jeweils die allererste und die allerletzte Schreibstrategie, also einmal das Freewriting und auf der anderen Seite das extrem Produkt zerlegende Schreiben rausfallen, weil die irgendwie nicht in diese Skala passen. Ich habe tatsächlich irgendwann mal für Präsentationen von mir so Schaubilder gebaut, wo ich genau so einen Zeitstrahl habe, mit Struktur schaffend. Nicht Zeitstrahl, aber so eine Linie und dann habe ich, glaube ich, an dem einen habe ich halt strukturfolgend, an dem einen Struktur schaffend dran geschrieben und habe dann aber irgendwann gemerkt, nee, okay, diese Extrempole passen da gar nicht mehr rein. Also, weil Freewriting ist nicht strukturschaffend. Freewriting ist textgenerierend, aber nicht strukturschaffend. In gewisser Weise.
Eine interessante Hypothese, ja.
Und super extrem das Produkt zerlegendes Puzzle schreiben, wenn man nur noch so einzelne Bits schreibt, das ist ja auch nicht extrem strukturfolgend. Also, das ist ja gar nicht. Ja. Also, das ist ja wirklich komplett chaotisch.
Ach, das meinst du, Also, ja, Ich finde es spannend, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, vor der Folge habe ich gedacht, ist wissenschaftliches Schreiben nicht in der Regel roter Faden, also wir wollten ja eigentlich über einen roten Faden schreiben, sprich noch nicht über diese Schreibprozessmodelle. Und gehört dazu, auf jeden Fall gehört es dazu. Und ist nicht aber dadurch, dass wir ja in der Regel im wissenschaftlichen Schreiben in der Gliederung denken. Also wir machen ja erstmal, du machst ja in der Regel erst an irgendeinem Stelle eine Gliederung, oder? Nein, eine.
Fragst du jetzt mich genau oder fragst du so im Sinne von sollte?
Nee, ich frag dich. Genau.
Okay, ich schreibe die meisten meiner Texte ohne Gliederung. Zu keinem Zeitpunkt.
Verarsch mich gerade?
Was meinst du mit, was meinst du mit Gliederung? Dass ich irgendwann
so ein Inhaltsverzeichnis. Wann kommt bei dir das Inhaltsverzeichnis, die Gliederung des
Während dem Schreiben, indem ich das Dokument so einrichte, dass Überschriften, die ich reinschreibe, automatisch oben ins Inhaltsverzeichnis kommen. Ah. Daraus entsteht dann irgendwann eine Gliederung, wenn du so willst. Aber das ist bei mir, um ehrlich zu sein, einfach nur der Schreibschritt, dass ich es mir sparen möchte, das Inhaltsverzeichnis am Ende nochmal manuell aufzuschreiben.
Dann ist für dich ein Exposé ja echt die Hölle.
Ja.
Nee, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass die meisten Menschen, auch wenn sie sich vielleicht dazu zwingen müssen und vielleicht das auch sich nochmal ändert, wie genau das aussieht, aber an irgendeiner, also relativ am Anfang sozusagen so eine Art Grobgliederung erstellt. Ich musste die auch oft abgeben bei Hausarbeiten.
Okay. Also ich bin ja Literaturwissenschaftler gewesen. Das Problem ist, in anderen Studienrichtungen, in anderen Fachrichtungen hat man dann ja doch so sehr standardisierte Gliederungen, wo man dann wenigstens mal sagen kann, ja, okay, hier Methodenteil, Ergebnisteil, Diskussionsteil, die kommen in der Reihenfolge, weil das macht Sinn. In der Germanistik ist es halt nicht. In der Germanistik ist eine Standardgliederung halt wirklich Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und der Hauptteil ist super beliebig. Das hilft einem ja kein bisschen weiter, meines Empfindens nach. Deshalb so, also für meinen Hauptteil, ja, ich habe dann auch für mein Exposé hatte ich dann irgendeine Gliederung stehen. Und mir war halt völlig bewusst, dass das ziemlich egal ist. Also ich habe das geschrieben, um ein Exposé schreiben zu können. Und ich habe mich wahnsinnig schwer damit getan.
Ja, für mich ist diese Grobgliederung Einleitung, Hauptteil, Schluss eh klar. Und dann gibt's noch, mache ich gerne so vom Großen ins Kleine strukturiert. Allerdings ist das Problem natürlich, dass mir auch oft nicht klar ist am Anfang von den Texten, welche Frage ich genau am Ende beantworten werde.
Ja, genau. Macht's auch schwieriger. Aber
Tatsächlich habe ich mir das auch für meine Blogartikel angeeignet, dass ich bei den Blogartikeln mir vorher überlege, welche Frage möchte ich beantworten von Leuten. Und dazu habe ich mich noch mehr hingeschoben, seit ich mit diesem SEO-Tool Yoast arbeite. Wobei, ehrlich gesagt, das auch manchmal so kleine Schreibblockaden in mir baut, weil ich dann denke, oh, ich würde gerne das erzählen, aber ich weiß gar nicht warum. Ja, vielleicht ist es total egoistisch, das zu erzählen. Ja.
Ich habe das gehasst, Yoast. Also wir hatten Yoast installiert für unseren Footnoters-Blog, als es ihn noch gab, weil wir dann auch so ein bisschen auf SEO-Optimierung, damit unsere Texte besser gefunden werden. Und das war so schrecklich, weil dieses Tool halt wirklich die ganze Zeit gemeint hat, oh, das ist aber ein bisschen lang. Oh, hier kommen aber schon lange keine Kapitelüberschrift mehr. Ich fand's zum Kotzen. Also das hat mich so blockiert beim Schreiben der Texte. Weil das Register nicht gestimmt hat, weil quasi dieses Tool unsere Texte halt auf einen Webseitentext, auf einen klickbaren Artikel optimieren wollte, aber wir ja so ein bisschen populärwissenschaftliche Texte schreiben wollten. Ist keine gute Kombination, also war wirklich so das falsche Tool für die falsche Textsorte.
Ja, okay. Also genau, für mich hilft, also auf jeden Fall ist für mich ein roter Faden helfender Punkt dabei, dass ich dann überlege, welche Frage will ich, warum, wem beantworten.
Ja.
Eventuell, und was bei wissenschaftlichen Texten war das ganz oft, was interessiert mich an dem Thema?
Mhm, ja. Genau, das ist ja auch so ein ganz häufiges Themenfindung. Also es gibt ja diese Übung für Themenfindung, dieser Dreischritt, diese Übung, wo du dir selbst drei Fragen beantwortest, um eine Fragestellung zu finden. Und das ist ja ganz oft genau das, was du gerade, also zwei der drei Sachen sind die, die du gerade gesagt hast. Also Punkt eins, was interessiert dich an deinem Thema? Dann Punkt zwei, welche Frage möchtest du beantworten zu dem, was dich interessiert? Und Punkt drei ist dann irgendwie das Untersuchungsziel oder welche Arbeitsschritte musst du anstellen, damit du dir diese Frage beantworten kannst und deinen Leserinnen und Lesern. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, also nicht nur für wissenschaftliche Texte, sondern eigentlich für fast alle Texte, die ja immer eine kommunikative Absicht haben, ein guter erster Gliederungsmoment, um eine Orientierung für den roten Faden zu bekommen.
Mhm.
Genau. Aber es ist halt auch gleichzeitig noch so wenig, dass es, also, das ist noch nicht der rote Faden. Vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, weil ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, so, das fällt mir auch schwer in Worte zu fassen, so ein bisschen, auch in Beratung, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede. Wie machst du denn das in, vielleicht auch in Beratung? Was ist denn für dich ein guter roter Faden? Und wie erklärst du das den anderen Leuten, was ein guter roter Faden ist?
Ein guter roter Faden ist für mich was mit Leseführung, so eine Art, früher habe ich ganz oft das Bild genutzt von Richtungspfeilen durch so eine Ausstellung oder durch einen Park oder so, ne, wo du Leute sagst, guck mal da, guck mal da, guck mal da, dann können die immer noch abbiegen, ne, zum Beispiel in Gedanken jetzt, wenn ich auf den Text gucke, also sie können halt auch dem folgen und dann, wenn sie dem folgen würden, dann würden sie das nachvollziehen, wie ich sozusagen dahin komme.
Ja.
Das ist für mich ein Bild dazu. Und für mich ist es auch etwas Lesefreundliches. Das heißt, ein guter roter Faden ermöglicht es so, dass ich einer anderen Person etwas so darstellen kann, dass die das im besten Fall nachvollziehen kann und im allerbesten Fall auch noch halbwegs so nachvollziehen kann, wie ich das meinte. Und gleichzeitig so viel Offenheit drin ist, dass sie ihr es noch mit reintun kann, ihre Gedanken.
Mhm. Okay.
Ist das schlüssig?
Ja, ich finde das schlüssig und das ist gleichzeitig jetzt zu dem, was wir eben hatten mit, welche Frage möchtest du eigentlich beantworten, eigentlich nochmal eine komplett zusätzliche Dimension. Also finde ich, daran erkennt man schon ganz gut, der rote Faden ist das sind mehrere Dinge. Weil es ist unter anderem eine klare Fragestellung, die ein Ziel des Textes überhaupt erstmal vorgibt und also quasi ein Kommunikationsziel des Textes, der soll auf irgendetwas hinauslaufen. Und dann aber die Sachen, die du gerade gesagt hast, eine gute Leserführung, ein Pathing durch den Text hindurch, dass deine Leserinnen und Leser auch verstehen können, an welcher Stelle sie gerade sind und was genau das, was sie jetzt gerade in diesem Moment lesen, mit der Beantwortung der Frage oder mit der These oder mit dem Kommunikationsziel des Textes zu tun hat. Und das sind ja an sich, finde ich, schon mal so, das sind zwei Aspekte, die miteinander zu tun haben, aber es sind getrennte Aspekte. Also es ist eben nicht nur Fragestellung, es ist nicht nur Leserführung.
Nee, und wir können das ja auch noch mal etwas erweitern auf andere Texte. Also wenn du jetzt zum Beispiel, also roter Faden gibt's ja nicht nur in wissenschaftlichen Texten oder Blogs oder so. Ich bringe jetzt gleich noch eine andere Dimension rein, aber bevor ich das tue, oh, ich habe momentan so eine Verliebtheit in das Wort aber und das nervt mich jedes Mal, wenn ich das sage. etwas anderes, wo ich gerade noch dran gedacht habe, jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Geil. Du hast gesagt, sag nochmal, was du gesagt hast.
Ich habe gesagt, dass der rote Faden nicht nur ein Aspekt, sondern mindestens zwei verschiedene Aspekte sind und halt quasi Fragestellung zum einen als eines der Leitmotive, aber Leserführung auch.
Jetzt weiß ich es wieder, weil jetzt haben wir ja so darüber gesprochen, wie mit wissenschaftlichen Texten und Gliederungen und Fragestellungen und so. Und dann finden wir aber rote Fäden, den roten Faden, auch in zum Beispiel, Romanen.
Ja,
da ist es jetzt ja nicht zwangsläufig die Beantwortung einer bestimmten Fragestellung.
Ich würde fast sagen, doch, aber das wäre mal ein interessantes Experiment. Jeder Roman könnte, also es könnte eine Challenge sein. Ich glaube, viele Romane können ganz, ganz klassisch auf eine Fragestellung runtergebrochen werden. weiß ich nicht, zum Beispiel nimm dir irgendwie Herr der Ringe, also oder generell so ganz klassische Fantasy ist oft die Fragestellung, wie kann das große Böse besiegt werden?
Okay.
So, und das kannst du, das ist eine Fragestellung, die du theoretisch anwenden kannst auf Harry Potter, auf Herr der Ringe, auf die Tribute von Panem, so diese ganzen großen Fantasy-Sci-Fi-Reihen. Also so, du kannst immer eine Frage stellen, die ist natürlich riesig und dann kommen da halt bei jeder dieser Franchise noch hunderte von Teilfragen hinzu mit Subplots und so weiter. Aber ich glaube schon, Krimi-Literatur kannst du sehr, sehr oft runterbrechen auf die Fragestellung, wer war der Mörder?
Ja, stimmt.
Und das ist das Leitmotiv des Romans.
Und
der Roman Thriller kommt ein bisschen drauf an, was die Situation in dem Thriller ist, aber so ein bisschen grundsätzlich auch so ein ganz großes, wie kann die Bedrohung gelöst werden?
Mhm.
Also Dan Brown-Romane zum Beispiel, diese klassischen Sakrileg, Da Vinci Code etc., die stellen ja sogar wortwörtlich explizit Fragen an die Leserin. Also das ist ja so dieses, das ist ja wirklich so Fragestellung lösen, das Buch. Weil da dann ja einfach so dieses so, was ist hier los? Was ist dieses Rätsel? Wer steckt dahinter? Das sind alles Fragen, die diese Romane aufwerfen.
Mhm.
So, aber es geht sicherlich, also keine Ahnung, nimmst du einen Roman wie Ulysses oder sowas, dann wird das schon schwieriger.
Okay.
Da ist dann eher die Frage von, what the fuck is happening here? Aber ja, also es geht sicherlich nicht mit allem, aber so ein bisschen schon, glaube ich.
Mhm. Ich hab schon Beratung gehabt von, wo ich Leute hatten, die ein Buch geschrieben haben und zum Beispiel, aber sich mit Bloggen total gut auskennen und sich auch mit SEO-Tools gut auskennen. Und denen habe ich das so erklärt, dass ich gesagt habe, was ist deine Keyphrase?
Mhm,
also von deinem Buch, ne? Was ist die Keyphrase von dem Buch sozusagen? Weil so heißt es ja in SEO, ne? Die Keyphrase formulieren. Und das hat dann geholfen. Und es hat diese Keyphrase einmal oben drüber aufschreiben und die immer im Hinterkopf behalten, in egal welchem Absatz du gerade bist.
Ja.
Es ist immer hinführend zu dieser Lösung.
Mhm. Ja. Das
und dann
ist auch,
hilft es, finde ich, wenn man Chronologie hilft dann mitunter in einer Erzählung. Also zum Beispiel, wenn ich mit Menschen mit autobiografischen Texten arbeite, dann hilft Chronologie, finde ich. Und ich habe eine Person, mit der ich arbeite, die nicht chronologisch arbeitet, sondern nach Themen sortiert. Und das finde ich auch schwierig zu beraten, ehrlich gesagt.
Okay, ja. Aber also da hätte ich jetzt gesagt, das ist ja das zweite übliche Gliederungsmodell.
Themen.
Dass ich auch, also ja, Themen. Also quasi, das ist tatsächlich oft was, dass ich in Beratungen, gerade mit Leuten, wenn sie Doktorarbeiten schreiben, halt irgendwie, wenn wir über Gliederungen sprechen, ich dann tatsächlich sage, okay, möchtest du, macht es Sinn, Dinge chronologisch zu ordnen? Also quasi hast du ein Thema, in dem es sinnvoll ist, eine Chronologie der Ereignisse zu berichten. Was zum Beispiel so, also keine Ahnung, gängiges Ding, Geschichtswissenschaften oder sowas in der Art. Da kann es total sinnvoll sein zu sagen, okay, ich gucke mir die Dinge nacheinander an, wie sie passiert sind. Und dann, um in dem Beispiel gerade zu bleiben, Geschichtswissenschaften, manchmal ist das eben nicht sinnvoll, weil sie sagen, ey, die Chronologie ist super verwirrend, weil Dinge eben nicht so perlenschnurmäßig lückenlos passiert sind und tatsächlich dadurch sogar eine Kausalität suggeriert werden könnte, wo vielleicht gar keine Kausalität ist. Also so ein zuerst passierte das und als Reaktion darauf passierte dies. Und dann gesagt wird, nee, ich möchte das ganz explizit nach Themen machen, Chronologie also aufbrechen und halt eher sagen, okay, ich spreche jetzt erstmal über sozioökonomische Bedingungen. Und versuche danach herauszufinden, warum etwas passiert ist und nicht so sehr nach, wer ist zuerst gestorben und auf wen wurde danach ein Attentat verübt und sowas in der Art.
Suggeriert natürlich, kann trotzdem eine Kausalität suggerieren, ne?
Genau, genau. Aber das ist ja zum Beispiel so in Geschichtswissenschaften immer so diese Debatte, dass, keine Ahnung, so wie Geschichtsbücher in der Schule geschrieben sind, die sind super krass nach so chronologischen Staffelungen gegliedert. Zumindest waren sie so in meiner Schulzeit und ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass das ja so eine kritische Debatte in den Geschichtswissenschaften ist, es gesagt wird so, naja, aber so, da wird halt ganz oft eine chronologische Abfolge suggeriert, die vielleicht so in der Realität nicht stattgefunden hat. Oder man einfach nicht ganz klar sagen kann, okay, weil dies zuerst passiert ist, ist danach dann das passiert. Ja, also deshalb so, das sind so zwei häufige Modelle. Also, und das ist auch das, wo ich mich als Literaturwissenschaftler immer so ein bisschen mit drum herum geschlagen habe. Wenn ich zum Beispiel halt dann Literatur wiedergebe für meine Fragestellung, also quasi keine komplette Zusammenfassung, sondern halt nur das wiedergeben, was man braucht, damit verstanden wird, was ich beantworten möchte, Leserinnenführung wieder, dass ich dann immer überlegen musste, gebe ich jetzt die Ereignisse chronologisch wieder, also erzähle ich das Buch so ein bisschen nach oder breche ich die Chronologie auf und ordne das direkt von Anfang an in, weiß ich nicht, Motive, Themen, was auch immer.
Mhm.
Beides schon gemacht.
Und gleichzeitig ist es dann ja wichtig, diesen Hauptaspekt im Auge zu behalten.
Ja.
Die Schwierigkeit ist bei Themen im Gegensatz zur Chronologie, finde ich, dass es sein kann, dass du dich wiederholst.
Definitiv, ja.
Also, dass es dann ja auf einmal hier wichtig ist und da wichtig.
Genau, genau.
Mhm. Und wie löse ich das, ohne wiederholend zu werden?
Ja. Und auch gleichzeitig, aber auch auf der anderen Seite herauszufinden oder einzuschätzen, an welchen Stellen eine Wiederholung vielleicht dann doch sogar wichtig ist. Weil.
Mhm, ja, genau.
Weil man quasi vielleicht etwas, einen Aspekt nochmal einbringen muss, den man jetzt aber auf eine andere Art und Weise analysieren möchte. Und dann ist eben, das ist echt eine große Schwierigkeit. Was muss man dann nochmal erzählen? Was darf man aber auch nicht auslassen, weil es ansonsten unverständlich wird? Das ist eine ganz, ganz große Schwierigkeit. Gerade beim strukturschaffenden Schreiben wollte ich nur noch sagen. Also das ist etwas, mit dem ich regelmäßig wirklich kämpfe. Weil für mein Gedankenordnen während dem Schreiben bin ich eigentlich fast schon gezwungen, es erst nochmal wiederholend hinzuschreiben. Und dann muss ich das in der Überarbeitung alles erwischen.
Ja. Beim autobiografischen Schreiben wollte ich jetzt gerade sagen, ist das natürlich auch schwierig, die Perspektive einzuhalten. Weißt du, dieses wenn du schreibst ja nicht jetzt über jetzt, sondern oft viel später über viel früher. Und weiß dann aber inzwischen viel mehr über das, was früher gelaufen ist, von anderen Leuten.
Ja.
Hast also selber deine Perspektive erweitert. Und dir dann klar zu sein, willst du aus der Perspektive von damals schreiben, dann musst du auch aus der Perspektive von damals erzählen.
Mhm.
Und ja, das finde ich tatsächlich, das begleitet mich momentan in der Beratung sehr. Wie löst man Perspektivenprobleme im autobiografischen Schreiben für andere? Natürlich nicht für sich selbst, ne? Für sich selbst ist eh egal, finde ich. Aber wenn ich das veröffentliche will, dann ist es halt irgendwie dann wichtig.
Ja, genau.
Also der rote Faden ist, würde ich sagen, kurz gesagt eine Struktur des Textes.
Ja, aber mehr als eine Gliederung.
Es ist mehr als eine Gliederung und es ist in roter Faden, würde ich sagen, es ist dann, wenn es eine schlüssige Struktur ist, also eine von außen schlüssige Struktur.
Mhm.
Also eine Struktur kann ja irgendwie aussehen, ne? Ich hatte früher, als ich so jugendlich war, hatte ich oft großes Chaos in meinem Jugendzimmer. Ja.
Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich wusste aber genau, wo alles liegt. So ziemlich.
Mhm. Ja.
Und irgendwann hatten wir mal so eine Haushaltshilfe und aus Gründen hat die mein Zimmer aufgeräumt.
Frech.
Das war richtig schlimm. Ich hatte eine große Auseinandersetzung mit meiner Mutter. Anschließend.
Ja.
Die hat dann nie wieder mein Zimmer aufgeräumt. und ich hatte keine Ahnung mehr. Also es gab halt eine Struktur, aber die wäre für niemanden nachvollziehbar gewesen von außen. Und es sah wahrscheinlich von außen aus wie eine Müllhalde.
Ja, okay.
Aber ich habe manchmal so kleine Inseln gebaut, wo ich in die Mitte bestimmte Sachen reingelegt habe und so. Total bescheuert. Aber naja, gut. In meinem Kopf hat das alles wirklich Sinn ergeben. Und insofern war es eine Struktur und nach außen hin hätte das absolut für niemanden Sinn ergeben.
Ja.
Das heißt, wäre das ein Buch gewesen, hätte ich auf jeden Fall eine Begleitlektüre zu dem Buch schreiben müssen.
Ja.
Und das ist etwas, was ich auch oft in Beratung sage, dieses, dein Text muss für sich selbst stehen.
Ja, genau. Das ist auch was ich tatsächlich in Beratung sehr, sehr oft mache. Also das ist dann doch eine der Sachen, wo ich ziemlich genau weiß, wie ich anderen den Tipp geben kann. Nämlich, also da habe ich auch aus dem Studium gelernt, halt so dieses Texte sind immer eine Kommunikationssituation, aber es ist eben eine asynchrone Kommunikationssituation. Das heißt, man steht halt nicht neben der Person, während sie den eigenen Text liest und kann korrigierend eingreifen, wie es in einem Gespräch halt möglich ist. Mhm. Also wenn wir hier irgendwie aneinander vorbeireden, dann können wir das halt im Gespräch live irgendwie gerade ziehen. Aber wenn wir das jetzt textlich hätten, halt eben nicht. Das heißt, der Text muss für sich selbst stehen, muss für sich selbst sprechen und halt so sinnvoll wie nur irgendwie möglich sein. Und gleichzeitig kann man dadurch ja aber auch so ein bisschen den Druck rausnehmen, also kommt immer so ein bisschen drauf an, naja, wie man es halt erklärt, dass man sagt, naja, perfekt kann man es ja eh nicht machen, weil man kann sich ja nicht auf die kommunikative Situation jeder anderen Person einstellen. Da werden eh immer irgendwelche Missverständnisse und Fehler auftauchen. So, da führt kein Weg dran vorbei, leider.
Was rätst du denn Menschen, denen das ähnlich schwer fällt wie dir, das vorab zu schreiben in einem Kontext, in dem das irgendwie vorher klar steht? Also es gibt ja verschiedene Kontexte, wo du, bevor der Text fertig ist, Menschen irgendwie von deiner Textstruktur berichten musst. Das kann wissenschaftliches Schreiben sein, das ist aber manchmal durchaus auch Schreiben im Beruf, ne, wenn ich Menschen etwas präsentieren muss. Das kann ja auch Werbung sein, das kann auch in Romanen sein, das kann in allen möglichen Situationen sein. Was rätst du Menschen, die aus irgendeinem Grund verpflichtet sind, bevor der Text fertig ist, eine Struktur vorzulegen und sie sind aber eigentlich noch gar nicht so weit?
Mhm. Tatsächlich so ein bisschen so ein Fake it till you make it und wirklich so den Perfektionsanspruch runterschrauben, weil um ehrlich zu sein, in fast keinem Kontext, der mir einfallen würde, wird man dann halt festgenagelt auf diesen vorbereitenden Text. Also im besten Falle hilft einem dieser vorbereitende Text dann. Aber wenn es halt quasi wirklich, also quasi unmöglich ist, den zu schreiben mit einem guten Gewissen, dann ist eventuell die Lösung einfach nur, es so schnell wie möglich mit einer sehr, sehr mittelmäßigen Version hinter sich zu bringen und dann schneller mit der Arbeit anzufangen, die einem wirklich hilft und die einen wirklich voranbringt. Also sowohl im wissenschaftlichen Schreiben als auch im beruflichen Schreiben ist es ja wirklich, also ist seltener ein Problem, wenn man dann am Ende nicht genau das hat, was man in dieser ersten roughen Skizze hingeschrieben hat. So kann natürlich jetzt sofort Kontexte geben, in denen das nicht ist. Das soll auch nicht heißen, dass man dann etwas komplett anderes macht. Also natürlich sollte man, wenn man diesen vorbereitenden Text schreibt, schon mal wenigstens grob thematisch in der richtigen Richtung sein. Und auch, also ist ja selten so, dass man dann gar keine Ideen hat, was man dann reinschreibt. Man schreibt halt so die ersten Ideen, die man schon hat, da rein und die verfolgt man auch nach bestem Gewissen weiter. Dass die sich dann aber halt vielleicht nochmal inhaltlich verändern können oder vom Schwerpunkt verändern können, das ist selten irgendwas, wo einem dann der Kopf abgerissen wird. Und ich glaube, wenn man dann in einem Job arbeitet, wo das wirklich ein Problem wäre, also wo man wirklich quasi aus welchen Gründen auch immer sagt, das, was du als vorbereitende Skizze geliefert hast, das muss ziemlich genau 1:1 das sein, was dann im fertigen Text steht, dann ist man da als chronisch strukturschaffende Schreiberin oder Schreiber vielleicht eh nicht so richtig. Also, weiß ich nicht. Dann muss man es halt lernen. Wenn es so ein Fall ist, dann muss man wirklich lernen, es hinzukriegen.
Ja.
Und, ja.
Ich würde sagen, dass es auch helfen kann, schon mal zu erklären, warum man und wofür man diesen Text schreibt.
Ja.
Also. Am besten, also ich würde sagen, wahrscheinlich oft erzählend erklären.
Also quasi, das wäre dann, aber wäre das dann ein Hilfstext für die schreibende Person, also schreiberzentriert oder leserzentriert?
Na, erstmal wäre es eine Hilfsübung sozusagen für die schreibende Person, Und ich würde sagen, das ist in dem Fall eine Mischung aus schreiberzentriert oder leserzentriert. Also wirklich erzählend einer anderen Person oder einer fiktiven anderen Person erzählen, ja?
Ja.
Mündlich, verbal, was ich da vorhab zu tun und warum ich das vorhab.
Okay, ja, mhm.
Und mir, also, weißt du, wie diese drei Fragen, die du vorher gestellt hast, den du vorhin erzählt hast.
Genau, ja.
Ne, warum willst du den Text schreiben? Es ist eine Pflichtaufgabe in meiner Arbeitssituation. Für wen ist der Text? Ne, und da ist es ja schon fast ein bisschen leichter als im Studium, weil für wen ist der Text im Studium? Für meine Dozentin. Ich muss diesen Text schreiben, um das Seminar zu beenden. Der Text ist für meine Dozentin. Von dem Thema habe ich keine Ahnung. Okay.
Ja, genau.
Und beim beruflichen Schreiben, für wen ist der Text okay? Zum Beispiel für meine KollegInnen. Und warum schreibe ich den Text? Um sie über Thema XY zu informieren. Okay, damit habe ich ja schon mal eine grundsätzliche Erststruktur. Nämlich, wenn ich jemanden informieren will, dann gibt es bestimmte Sachen, die sie zuerst wissen müssen und dann wissen müssen und dann wissen müssen, um das am Ende ganz zu wissen.
Mhm, ja. Ja, guter Punkt, auf jeden Fall. Also hilft auf jeden Fall und ist ja auch wieder eng verbunden mit dieser kommunikativen Absicht des Textes. So.
Was ich auch manchmal mache übrigens, wenn ich mich Themen nähere, ich habe ja letztens zum Beispiel auch mehrere Workshops vorbereitet, dann habe ich geguckt, wie Sach- und Handbücher die Themen gliedern. Ne, also ich habe mir zum Beispiel ein Buch über Stressmanagement angeguckt und habe gesagt, alles klar, okay, welche Themen gehört für den Autor, in diesem Fall war es ein Autor, zu dem Thema und wie kommt er dann zum Punkt? Also wie strukturiert dieser das?
Ja, mhm.
Und das ist, hilft mir auch mal, ich muss das Rad ja nicht neu erfinden.
Nee, auf jeden Fall. Also deshalb, genau, also es gibt ja für viele Textsorten auch wirklich gut funktionierende Standardgliederungen, die dann halt einfach entsprechend angepasst werden können. Da finde ich, merke ich auch in Beratungssituationen, muss man wirklich nur gut aufpassen, dass man Texte aus dem gleichen Register zieht, mit denen man sich vergleicht. Das merke ich nämlich relativ häufig in Beratungssituationen, dass Menschen, die selbst irgendwie eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder eine medizinische Dissertation oder so schreiben, dann quasi sich versuchen, Gliederungen abzugucken aus einer anderen Textsorte. Also dann guckt man sich halt quasi die Gliederung einer Masterarbeit von einer Dissertation aus dem gleichen Fach ab, die man vielleicht gelesen hat. Und versucht, die umzusetzen. Und das kann halt total schief gehen, weil es nicht die gleiche Textsorte ist. Oder Dissertationen gucken dann auf Journal-Artikel und sowas in der Art. Und das kann total problematisch sein. Weil man dann nämlich irgendwie eine Struktur einhalten möchte oder umsetzen möchte, die aber gar nicht die richtige Struktur für den eigenen Text ist, den man gerade schreibt. Und manchmal kommt man halt nicht so richtig an die passenden Gliederungen. Also gerade bei so Hausarbeiten, Abschlussarbeiten und so. Man sieht ja gar nicht so häufig andere Abschlussarbeiten, dass man da sagen könnte, okay, da kopiere ich die Struktur.
So, eine studierende Person sagte, diese studierende Person fragt ChatGPT. Tatsächlich auch wirklich dieses von dieser Firma. Dieses Tool.
Ja.
Was hältst du davon?
Gliederung bauen mit ChatGPT.
Ja.
Mhm. Kommt ein bisschen auf das Fach an. Prinzipiell glaube ich aber erstmal eine gute Idee, weil, also für so eine erste Orientierung, wie fast immer bei ChatGPT, glaube ich, ChatGPT und andere Tools auf demselben Techniklevel in ihren Trainingsdaten einfach sehr, sehr viel Anschauungsmaterial für so Standardgliederungen haben. Das heißt, je standardisierter das eigene Fach, in dem jetzt die Studierende schreiben würde, ist, umso eher kommt da wahrscheinlich ein gutes Ergebnis raus.
Mhm.
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ChatGPT einem dann irgendwie sowas sagt, wie fangen Sie mit dem Fazit an, ist gleich null.
Richtig. Ich habe es dann auch mal ausprobiert. Was denkst du, was hat das zu tun mit Schreibstrategien? Beziehungsweise ich wirf jetzt absichtlich nochmal diesen Begriff Schreibtypen rein. Ja, also wir haben jetzt über Menschen gesprochen, denen es eventuell schwerfällt, einer bestimmten Struktur vorher zu erstellen und der dann ja auch wahrscheinlich zu folgen. Also ich würde mir jetzt vorstellen, dass es ähnlich schwer ist, der zu folgen, auch wenn ich sie nicht selbst erstellt habe, wie sie vorher selbst zu erstellen. Was könnte, das ist ja total hypothetisierend, ja, weil das gerade in meinem Kopf so passiert. Was denkst du, was macht es, wenn ich mir vorher ein Korsett hole und da einsteige? Ja, das ist jetzt ein sehr wertendes Bild. Wenn ich mir vorher eine Gliederrockhelfe hole. Meine Hypothese habe ich direkt mitgeliefert.
Ja. ja, also natürlich. So bei all diesen Vorgaben, und zwar völlig egal, ob sie jetzt von einem KI-Tool kommen oder ob man sie aus Ratgeberliteratur herauszieht, in der ja auch manchmal Gliederungsmodelle besprochen und vorgegeben werden. Ganz egal. All das kann natürlich so einschränken, dass man gar nicht mehr selbst darüber nachdenkt, was das Beste für den eigenen Text wäre. Und das Problem ist, es kann halt eben Sonderfälle geben, in denen es Sinn macht, von einer vorgegebenen Standardgliederung abzuweichen. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, okay, irgendwie institutionalisiertere Tipps sagen mir, dass ich das anders machen muss, dann traut man sich halt eventuell gar nicht mehr von einem, von so einem Standardweg wegzugehen. Also, das kann passieren.
Wenn ich das habe als Gliederung, ne, angenommen, ich habe mir jetzt eine Gliederung gestalten lassen und würde jetzt die Gliederung als einzelne Texte, also die Gliederung als Überschriften einzelner Texte sehen, ja?
Mhm, ja.
Könnte das funktionieren, um dann wieder zu schreiben zu können?
Ich glaube schon. Vielleicht auch wirklich typenabhängig, genauso wie das, was du eingeleitet hast, aber so.
Also, na, ich bin immer noch bei diesen Personen, denen das eigentlich schwerfällt, das zu machen. Und wenn die das jetzt aber gemacht haben, um sich zum Beispiel zu helfen im Arbeitskontext, im Unikontext, im wo auch immer Kontext, ne?
Ja, ja. Mhm.
Und jetzt aber eigentlich schwer hat, das jetzt fühlt es sich auf einmal einengend an, was sie da haben.
Ja.
Hypothese. So.
Aha.
Und jetzt wäre, würden die beispielsweise in eine Beratung gehen und die Beratung würde sagen, Schreibberatung, und die Schreibberatung würde dann sagen, mit denen herausarbeiten, probier doch mal, das als einzelne Textelemente zu sehen. Könnte das funktionieren? Was denkst du?
Als einzelne Textelemente?
Ja, nee, als einzelne Texte, Entschuldigung. Also, nicht als einen Text zu sehen, der jetzt splittet wurde, sondern als einzelne Texte, die du erstellen musst.
Ich glaube, das kann schon funktionieren. Ich find's gleichzeitig relativ abstrakt und bin mir nicht sicher, ob es nicht irgendwie eine etwas zu verkopfte Herangehensweise ist, die Ratsuchende tendenziell überfordern könnte, oder nicht überfordern könnte, falsches Wort, die ihnen nicht so viel gibt, also eben genau, dass der Effekt nicht eintritt, dass das irgendwie weiterhilft. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann es mir, glaube ich, selbst gerade nicht so richtig vorstellen.
Mhm. Ja, also, wäre ja die Frage, was wäre dann zum Beispiel, angenommen, du würdest jetzt sprechen mit dir selber über dein Pen and Paper Projekt.
Ja.
So. Und würdest dir jetzt eine Struktur von ChatGPT vorgeben lassen.
Ja.
Und jetzt müsstest du damit umgehen.
Ja. Also.
Ja.
Und das ist aber quasi, also, aber das, damit meinst du, ich sehe diese Struktur von ChatGPT, die mir vorgegeben wird, als einen eigenen Text, also quasi so gar nicht so im Sinne von, das ist jetzt mein Text, sondern eher so, finde ich das, wäre das, wenn ich das lesen würde als Gliederung in einem anderen Text, fände ich das eine sinnvolle Gliederung? Oder wie ist das mit den eigenen Texten gemeint?
Nee, diese Gliederungspunkte, erstens, zweitens, drittens,
ja,
sind dann drei Texte.
Okay, ja.
Also ein Text könnte, oh, was weiß ich. ich müsste das jetzt in eins meiner Themen übersetzen, ja, damit ich das, das sagen kann. Weil Pen Paper ist nicht mein Thema.
Ja, ja, nee, aber wäre kein Problem. Also mach's ruhig in einem deiner Themen. Aber also
angenommen, ich würde mir, und ich finde das übrigens richtig schwierig. Ich mache das manchmal und lasse mir zum Beispiel von Neuroflash, was ich ein richtig großartiges Tool eigentlich finde, eine Gliederung vorgeben für einen Blogartikel.
Mhm, ja.
Und dann denke ich, egal, ich mache jetzt, dass ich nutze es jetzt einfach und mache da dann einzelne Texte. Also zum Beispiel wäre dann Einleitung, wie komme ich irgendwie zu dem Thema hin? Oder dann ist Frage 1 oft, angenommen, ich würde jetzt ein Blogbeitrag schreiben über Perfektionismus, wäre dann vielleicht, würde mir Neuroflash sagen, erkläre Perfektionismus. Also was ist Perfektionismus? Und dann wäre, was ist Perfektionismus als zum Beispiel erstens mein erster Text, den ich schreibe.
Okay, ja. Aber
dann
das
wäre
ist dann nicht
vielleicht zweitens, wer muss das wissen?
Verstehe, okay.
Und drittens, wie Tipps gegen Perfektionismus, oder um mit Perfektionismus umzugehen oder so.
Mhm. Okay.
Also ich sehe auf diese Gliederung, verwerf das alles und schreib wie immer.
Ja, es ist, ja.
Ich finde es wirklich schlimm. Und ich könnte das machen, wenn das zum Beispiel ein wissenschaftlicher Beitrag wäre. Dann würde ich das einigermaßen hinkriegen, weil ich das gewohnt bin, in meinem wissenschaftlichen Schreiben, ne, Erziehungs- und Bildungswissenschaft, war ich das gewohnt, sozusagen eine relativ strukturierte, von außen strukturierte Arbeit zu haben.
Mhm.
Also wie gesagt, ich durfte mir immer das Thema selber aussuchen, überhaupt kein Thema, ich durfte mir das Thema selber aussuchen und so. Aber dann war klar, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und der Hauptteil ist gegliedert in vom Großen ins Kleine oder eben, was du vorhin gesagt hast, über Methodik.
Ja.
Also eine bestimmte Forschung beschreiben.
Mhm.
Das heißt, das ist ja eh ein strukturiertes Vorgehen, was ich jetzt nicht großartig hinterfragen muss.
Genau.
Also kann ich natürlich hinterfragen, ist die Frage, wie weit es mich bringt.
Ja, genau, bringt nämlich manchmal dann auch gar nichts. Also manchmal gibt es ja so standardisierte Gliederungen aus einem sehr, sehr guten Grund.
Ja. Und ich finde auch, dieses von Großen ins Kleine ergibt durchaus Sinn. Ich habe das auch für meine Blogs beibehalten.
Mhm. Das auf jeden Fall. Das ist ja wirklich auch sowas, so diese typische so Sanduhr-Mechanik mehr oder weniger. Man geht erstmal von ganz breit auf ganz, ganz schmal und grenzt etwas ein. Und dann macht man dann dieses sehr Eingegrenzte, macht man dann zum Ende hin wieder breit, wenn es in die Diskussion geht. Das sind ja auch so typische Modelle. Das geht auch schon so ein bisschen in die Ebene, wie ist eigentlich der rote Faden im eigentlichen Text? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit sehr, sehr, sehr stark über so der rote Faden des gesamten großen Textes, also halt so die Gliederung, das Inhaltsverzeichnis gesprochen. Roten Faden gibt's ja aber auch so innerhalb von Kapiteln. Auch die müssen ja, wie du schon gesagt hast, die müssen ja eine Leserführung haben. Man muss irgendwie als Leser idealerweise immer wissen, warum man gerade das liest, was man da gerade liest, und Argumente müssen entsprechend angeordnet sein und so. Hast du da gute Tipps zur Umsetzung? Weil das ist so ein Punkt, der mir persönlich, denke ich, in meinem eigenen Schreiben ein bisschen leichter fällt, also quasi so innerhalb eines Kapitels einen roten Faden durchzukriegen. Oder ich habe es schneller überarbeitet. Beim Schreiben hat es auch noch keinen, aber da kriege ich es schneller überarbeitet, als dass ich dann alle Kapitel in der richtigen Reihenfolge anordne, sozusagen. Hast du da irgendwas, was du häufig als Tipps gibst oder selbst einsetzt?
Na, im Prinzip genau dasselbe. Also eigentlich ist es für mich immer, was ich als Tipp immer mitgebe und was ich auch für mich selber im Kopf habe, ist, was ist die Gesamtfrage? Ne? Also ne, worum geht's insgesamt im ganzen Text? Und das muss ich in jedem Kapitel wiederfinden und in jedem Absatz. Und dann, welche Frage beantwortet der Absatz, finde ich manchmal noch ein bisschen leichter, weil das hat auch was mit der Überschrift zu tun in der Regel. Und das muss alles was damit zu tun haben. Mhm. Und dann auch wieder vom Großen ins Kleine eigentlich.
Ja. Mhm.
Überarbeiten ist grundsätzlich ja nicht so meine Stärke. Also das lerne ich mit der Zeit. Das ist einfach nicht meine Stärke ist falsch. Es ist einfach das, was mir am schwersten fällt. Und das hat was mit meinem, das hat ganz viel mit Emotionen und Selbstzweifeln und Perfektionismus und Scham und diesen ganzen Sachen, die wir schon erzählt haben. Damit hat das was zu tun, dass mir Überarbeiten so schwer fällt. Also nicht, weil ich nicht technisch weiß, wie es funktioniert, sondern weil ich mich quasi beim Schreiben mache ich mir die Überarbeitung schon madig.
Ja, okay. Fühle ich. Aber ich würde sagen, also das, was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dieses vom Großen ins Kleine ist wahrscheinlich oft auch innerhalb der Kapitel der Weg, weil ihr wollt zuspitzen und ihr wollt auf den Punkt kommen, um den es euch wirklich geht, und der wird ja aufbereitet, vorbereitet, wie auch immer. Egal ob kreatives oder berufliches oder wissenschaftliches Schreiben. Es kann natürlich, glaube ich, auch den Fall geben, wo man sagt, man kommt vom Kleinen ins Große. Also wenn der Ausgangspunkt des Kapitels vielleicht eine ganz kleine Beobachtung ist, die man dann groß ziehen möchte. Das ist, glaube ich, eher besser zusammengefasst mit genau dem umgekehrten Weg, dass man halt sagt, hier ist ein Beispiel für etwas und aus diesem Beispiel leite ich jetzt irgendeine übergeordnete Message ab oder sowas in der Art. Ich glaube, das könnte man vielleicht eher mit diesem Bild vom Kleinen ins Große gehen. Also oder eigentlich so ein bisschen dieses induktiv-deduktiv schreiben oder Argumente anordnen. Kommt man vom Einzelfall ins Allgemeine oder kommt man vom Allgemeinen auf einen speziellen Einzelfall? Das ist ja bei Argumentation oft eine Anordnung. Und
ich habe es letztens übrigens in einem Workshop falsch gemacht.
Die Benennung falsch oder wie?
Also nee, ich habe es falsch rum. Ich habe meinen Workshop falsch rum strukturiert.
Ach so.
Ich habe vom Kleinen angefangen und bin ins Groß gegangen und dachte, das wäre klug.
Und es hat gar nicht funktioniert?
In der Vorbereitung. Oder? Und es hat richtig gar nicht funktioniert.
Eieiei, okay. Mhm.
Ich habe, das Thema war Konflikte lösen.
Mhm.
Und ich habe sozusagen angefangen, was der Konflikt mit uns persönlich macht, und bin dann immer eine Stufe größer geworden. Und ich glaube, dass ich damit sozusagen den Charme-Mechanismus bei den Leuten angemacht habe, indem sie sozusagen gleich am Anfang erfahren haben, Konflikte haben was mit mir zu tun. Mein Gefühl.
Ja.
Und sie damit mir gar nicht mehr richtig folgen konnten. Ja, genau. Und da ist, glaube ich, ein großes Thema gewesen. Es wird mir jetzt gerade klar, als du das gesagt hast, gerade nochmal, ist mir nochmal klar geworden, dass das eventuell ein Fehler bei dem Workshop gewesen sein könnte.
Okay. Interessant. Kann ich nachvollziehen jetzt, wo du es so sagst, wäre mir aber, glaube ich, auch nicht als Idee gekommen oder als mögliche Hürde gekommen, wenn ich es geplant hätte. Weil als du es beschrieben hast, hätte ich gesagt, nö, ist doch sinnvoll. Erstmal bei sich selbst anfangen und dann gucken, was für Auswirkungen hat es dann auf weitere Kreise.
Aber es war so ein Workshop, wo ich danach rausgegangen bin und meine Unterlagen rausgeholt habe, meinen Ausschreibungstext, und geguckt habe, was ich dann versprochen habe.
Ja, okay. ich finde, eine der Sachen, die du auch erwähnt hast, finde ich sehr, sehr wichtig für quasi so roter Faden innerhalb eines Textes einhalten, nämlich eben genau dieses, alles, was man aufschreibt, eigentlich jeden einzelnen Satz mehr oder weniger, muss man bewerten nach dieser Frage, gehört das halt dazu? Also ist das wichtig, um diese Frage zu beantworten? Das ist eigentlich die komplette Leitlinie für, glaube ich, so ziemlich jeden Text, den man schreibt. Also das ist wirklich nicht nur auf wissenschaftliche Texte begrenzt. Und die Antwort zum Beispiel beim kreativen Text kann halt sein, naja gut, irgendwelche meandernden Sätze haben etwas mit dem Ziel des Textes zu tun. Und deshalb sind hier lange Schachtelsätze drin oder irgendwie Wiederholungen, weil das die Kommunikationsabsicht dieses kreativen Textes halt besser rüberbringt. Das heißt nicht, dass alles nur noch so parataktischer Stil haben muss und keine Abzweigung etc. Es heißt einfach nur, es muss was mit der Kommunikationsabsicht des Textes zu tun haben. Und dafür finde ich eine Übung ziemlich cool, die ich häufig in Workshops und auch ab und an mal in Beratungen erwähne, die aber auch ein bisschen theoretisch ist, nämlich die Descriptive Outline von Kenneth Bruffy, mit der man Absätze eines Kapitels, also nicht auf der Satz, sondern auf der Absatzebene, bewertet nach, man fasst jeden Absatz zusammen in einen inhaltlichen zusammenfassenden Satz, also so quasi, was genau steht drin in dem Absatz. Und man gibt jedem dieser Absätze aber auch noch eine Funktion, die man daneben schreibt. Also, dass man dann wirklich sagt, so, hier wird etwas beispielhaft vorgestellt, hier wird etwas kritisiert, hier wird etwas miteinander verglichen und so weiter und so fort. Und Bruffy macht diese Technik, also ich glaube, die eigentliche Idee ist, dass man das quasi als Gliederungsmodell vor dem Schreiben, also dass man wirklich eine Outline schreibt, bevor man den Text geschrieben hat. Funktioniert bei mir gar nicht. Ich nutze das quasi halt im Nachhinein, um meine geschriebenen Texte zu überprüfen. Dass ich dann wirklich Absatz für Absatz kontrollierend durchgehe. Und dadurch zum Beispiel Wiederholungen feststelle, weil ich merke, ah, okay, ich bringe hier nicht ein Beispiel, ich bringe zwei verschiedene Beispiele. Zwei Beispiele haben an der Stelle aber keinen Mehrwert. Es reicht eins. Also suche ich mir das Bessere der beiden dann aus. Und das merke ich beim Schreiben teilweise nicht unbedingt. Also das ist eine Technik, die ich wirklich inzwischen so relativ oft bei diesem Thema roter Faden Leuten mal an die Hand gebe und ausprobieren lasse.
Mir hilft dazu entweder übrigens eine Concept Map anzufertigen oder tatsächlich mache ich das gerne auch mit Post-its an der Tür oder an der Wand oder so. Ja. Damit ich sehe, welche Textbausteine ich zusammengebaut habe. Theorie XY, Beispiel das. Und so. Damit ich merke, und das mache ich manchmal auch erst, ich schreibe und schreibe dann auf Zettel, was ich gerade getan habe. Weil es mir schwerer fällt, meinen Text nochmal durchzulesen und zu merken, was ich getan habe, als wenn ich das an der Wand sehe oder auf meinem Tablet, auf meinem, dann nutze ich auch GoodNotes zum Beispiel und strukturiere das dann manchmal so. Dann fällt es mir leichter, meine Struktur zu erkennen oder zu überarbeiten oder dann zu sehen, ah Mensch, das wäre anders ganz viel schlüssiger und dann das nochmal umzubauen im Text.
Ja. Also du bist offensichtlich dann halt eher der visualisierende Typ, dass du es vor dir sehen möchtest in quasi eben irgendeiner Art von runtergebrochenem Modell.
Ja.
Das mit den Post-its finde ich sehr, sehr cool. Ich hatte, während ich an meiner Diss geschrieben habe, war ich ab und an bei einer Kollegin aus Darmstadt, aus dem Darmstädter Schreibzentrum zu Besuch. Also wir waren quasi in der gleichen Dissertationsgruppe und haben uns so ein bisschen gegenseitig schreibberaten. Und sie hat auch mir wahnsinnig bei meinem Exposé geholfen, indem sie mir quasi auch genau so ein Karteikartending mit mir gemacht hat. Da haben wir dann wirklich quasi so den ganzen Boden des Raumes vollgelegt mit Karteikärtchen in verschiedenen Farben und haben die hin und her geschoben, um zu gucken, wie genau ist denn die Anordnung sinnvoll. Das war dann wieder auf der Metastruktur, also nicht des Kapitels, sondern halt wirklich eben der ganzen Gliederung. Das hat aber wirklich sehr, sehr geholfen, das einfach mal so vor sich zu sehen in so einer manuellen Variante.
Ja, in der Masterarbeit hatte ich das dann immer an so einem Whiteboard, das habe ich mir damals extra für die Masterarbeit gekauft. Und da habe ich mit Post-its oder auch mit tatsächlich Schreiben auf dem Whiteboard mir dann das immer vor Augen geführt. Da habe ich das dann tatsächlich manchmal wieder umstrukturiert, ne, weil mir das oft schwerfällt, von Anfang an zu wissen, wie das genau laufen wird. Und habe das dann aber immer wieder da abends vorgestanden und überlegt, okay, ja, wo stehe ich? Oder meine komische Strukturierungsmethode, von der habe ich schon mal erzählt, dass ich in der Zeit fast immer nach einem Schreibtag nochmal eine neue Version der Einleitung geschrieben habe. In der Einleitung schreiben wir ja dann in wissenschaftlichen Texten zumindest, wie wir genau diesen Text aufbauen und warum. Ne?
Also. Ja.
Und das habe ich dann immer gemacht, nochmal zum Ende.
Okay, wirklich immer, also oder
fast
nur manchmal.
Täglich.
Boah, krass. Okay, da wäre ich, glaube ich, irgendwann wahnsinnig geworden. Also ich kann mir vorstellen, dass es total hilfreich ist. Ich hätte, glaube ich, nicht die Energie und die Disziplin dafür gehabt. Da wäre ich irgendwann, glaube ich, von mir selbst genervt gewesen.
Es ist mir mehr danach aufgefallen, was ich da tue, ne? Und ich habe wirklich immer wieder eine Einleitung geschrieben. Es war irgendwie, hat es mir selber eine Struktur gegeben.
Mhm, ja.
Und auch so ein Gefühl von, ich kann das schaffen, glaube ich.
Ja. Also ich kann mir total vorstellen, was richtig gut daran wahrscheinlich ist, zu sehen, wie das immer besser wird, idealerweise. Also quasi immer mehr reinkommt oder auch immer mehr zusammenpasst in der Einleitung und man dadurch sieht, wie der Text wächst.
Mhm.
Also nochmal an einer anderen Stelle sieht, wie der Text wächst.
Mhm.
Und nicht nur dadurch, dass das Schreibdokument halt immer länger wird.
Ja. Ja, mir hat es damals geholfen.
Ja.
Und ich würde sagen, so viel zum roten Text.
Zum roten Text?
Zum roten Text. Zum roten Faden.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, ich bin schon selbst überrascht, wie viel tatsächlich auch so Methodentipps wir gegeben haben. Habe ich jetzt auch nochmal realisiert. Ich habe eigentlich schon einige Sachen, die ich dann auch in der Beratung reingebe und die ich auch für mich selbst zur Strukturierung nehme. Trotzdem, immer wenn ich merke, irgendwie, ich muss Menschen bei Gliederung helfen, bin ich immer wieder so, das kann ich doch eigentlich gar nicht. Aber ja, hat mir so gesehen auch nochmal sehr geholfen für mich selbst, dass ich realisiert habe, nee, eigentlich kenne ich da ein paar Techniken, die ich
Leuten mitgeben kann. Ich mache das eigentlich total gerne.
Und auch mitgebe.
Ich mache das total gerne, diesen Teil zu beraten.
Mhm.
Aber auch da ist es natürlich, habe ich jetzt nebenbei nochmal über mich nachgedacht, ist es ja für mich so, dass ich, zu Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeitszeiten habe ich das gemacht mit den Techniken und Methoden und Leuten zugehört und so weiter. Und das war sozusagen eins meiner Kern- und Lieblingsthemen, roter Faden und Themenfindung waren so meins.
Mhm.
Mhm. Und heute ist es natürlich etwas, was damals sich schon abzeichnete. Roter Faden und Themenfindung haben für mich nämlich sehr viel mit Selbstzweifel und Perfektionismus und so zu tun.
Ja.
Und so berate ich dann zweigleisig. Das heißt, ich sag dann, wir können jetzt hier direkt über den Text reden. Oder wir können auch darüber reden, was bei dir passiert.
Mhm.
Wenn du darüber nachdenkst, zum Beispiel, dir am Anfang eine Gliederung zu erstellen zu müssen und das gar nicht willst oder so.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist ein Thema, was wirklich sehr, sehr oft auch mit Selbstzweifeln, mit einer Blockadehaltung verbunden sein kann. Da kommt's, glaube ich, dann auch vielleicht als eines der ersten Fälle beim Schreiben. So, weil ich glaube, bei der Idee, da sind alle, glaube ich, noch so, ja, okay, ich habe eine. Also natürlich kann es auch vorher schon passieren, aber ja, das stimmt.
Okay, wir müssen zum Punkt kommen, weil ich muss gleich in Schreibberatung.
Die Freuden einer Freiberuflerin. Wir haben.
Ja.
Es ist Sonntag um Mittag.
Es ist Sonntag um Mittag, genau.
Um Mittag. Euch allen, wenn ihr das hier rechtzeitig hört, also wirklich super schnell, einen guten Rutsch, weil dann ist das morgen. Und ansonsten, wenn ihr das ein bisschen verzögert hört, wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr und begleitet uns auch noch das nächste Jahr, wenn ihr wollt. Da würden wir uns sehr, sehr freuen.
Und dann hören wir uns planmäßig in 2 Wochen wieder.
Genau, bis dann. Ciao.